Deutschlandfunk Interview.
Kein Gas mehr durch Nord Stream 1, wobei es gestern ja so schien, als stünden die Zeichen ein wenig auf Entspannung, als es aus Kanada hieß, dass eine Siemens-Turbine, die man für den Wiederbetrieb dieser Pipeline braucht, nun doch wieder freigegeben werde, damit sie in die Nord Stream 1-Pipeline wieder eingebaut werden kann. Über all das, was das alles mit uns macht, worauf sich Deutschland einstellen sollte und welches Kalkül auf russischer Seite hinter all dem steckt, darüber möchte ich nun mit Frank Umbach sprechen. Er ist Experte für Energiesicherheit und Sicherheitspolitik an der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Umbach.
Ja, guten Tag, Herr Gierf.
Herr Umbach, heute hat er begonnen, der bange Blick in die leere Röhre von Nord Stream 1. Was ist Ihre Empfehlung mit Blick auf die nächsten 10 Tage? Erstmal cool bleiben?
Ja, ich glaube, man sollte zunächst mal cool bleiben und die Entwicklung die nächsten 10 Tage natürlich abwarten. Aber auf der anderen Seite ist es völlig richtig. Wir können nicht davon ausgehen, dass nach 10 Tagen dann entsprechend das Gas wieder fließt. Und dementsprechend sind die Appelle an Einsparungen sowohl bei Haushalten wie bei der Industrie, auch wenn das dort begrenzt ist, richtig. Wir müssen uns dann für den Herbst, Winter entsprechenden wappnen. Und wenn wir das alles so ein bisschen routinieren in unserem täglichen Verhalten, dann helfen auch kleine Einsparungen mit Blick auf den Winter.
Nun schien es ja gestern, Herr Umbach, als tue der Westen zumindest das, was er tun kann, um den Gasfluss nach den 10 Tagen wieder in Gang zu bringen. Eine Siemens-Turbine, die in Kanada zur Wartung war und dort festgehalten wurde, die hat die Regierung in Ottawa jetzt wieder freigegeben und damit, so ist die Lesart hier im Westen, entfiele immerhin der von Russland genannte Grund für gedrosselte Gaslieferungen. Also an der Technik, wie von Russland immer wieder behauptet, kann es danach also nicht mehr liegen, sollte kein Gas mehr strömen.
Also ich glaube, es war vorher schon so, das war offensichtlich auch die Bewertung der Bundesregierung, dass es gar nicht so sehr technische Gründe jetzt sind, sondern dass eher politisch entsprechend motiviert ist, weil Putin davon ausgeht, dass er in einem längeren Konflikt am längeren Hebel sitzt, sprich die innenpolitischen Widerstände gegen die Waffenlieferungen und gegen die Unterstützung der Ukraine entsprechend abnimmt im Westen, und der versucht das natürlich mit der Gaspolitik entsprechend zu forcieren. Interessant ist, dass offensichtlich die Kanadier, also Siemens Energy, die diese Turbine entsprechend gewartet haben, die sollen gesagt haben, dass technisch sozusagen alles in Ordnung sei, dass gar nichts kaputt sei, dass alles entsprechend funktioniere. Und wir sehen auch, dass über die anderen Gasleitungen nach Europa, das betrifft die Ukraine an der Kuppelstelle in Sutza, das ist an der russisch-ukrainischen Grenze, auch das Gas gedrosselt worden ist. Auch die Turkstream Pipeline soll nur noch mit halber Kapazität entsprechend laufen. Auch da gibt es keine irgendwelchen offiziellen Begründungen, dass es irgendwelche technischen Probleme gibt, sondern man sagt eigentlich gar nichts. Und wir rätseln dann sozusagen auf unserer Seite, was denn der Grund entsprechend ist, dass auch diese Leitungen entsprechend verkürzt worden sind. Und das ist insofern wichtig, weil normalerweise auch in den Verträgen geregelt worden ist, wenn Wartungsarbeiten stattfinden, dann wird zumindest ein Teil dieses Gases dann über andere Transportleitungen kompensiert, und ansonsten wird das Gas, was dann noch übrig ist und ausfällt, dann später nachgeliefert. Und offensichtlich geht die Bundesregierung nicht davon aus, und wir haben auch keine Anzeichen dafür, dass diese Ersatzlieferungen über andere Leitungen entsprechend erfolgen werden.
Wie sind denn in dieser Frage die Interessen Russlands, Herr Umbach? Die Zweifel, Sie sagen es selbst, dass Russland die Gaslieferungen nicht wieder aufnimmt, oder die Fakten, die wir beobachten können, Sie haben es erwähnt, dass also Ersatzmengen nicht über andere Wege nach Westeuropa geleitet werden, die sind ja da. Also wie ist das Interesse Russlands in dieser Frage?
Also wenn sich Russland ökonomisch von ökonomischen Interessen leiten lassen würde, dann würde es die Gaslieferungen auf jeden Fall aufrechterhalten oder jedenfalls nicht völlig einstellen. Wenn es Gaslieferungen drosselt, führt das immer wieder, das haben wir gerade jetzt erlebt, die letzten Wochen, zu noch höheren Gaspreisen. Das heißt, mit weniger Gas, was nach Europa transportiert wird, hat Russland die Möglichkeit, mindestens genauso viel Geld entsprechend zu machen. Wenn Sie aber einen völligen Gasstopp verhängen würden, dann würde Russland auf dem Gas sitzen bleiben. Das ist anders als bei dem Ölembargo, wo ein größerer Teil des Öls über die Tanker auf andere Märkte verschifft werden kann. Das Pipeline-Gas, die 155 Milliarden Kubikmeter, die letztes Jahr noch geliefert worden sind Richtung Europa, könnten nicht alternativ auf andere Märkte gebracht werden, weil dazu andere Pipelines existieren würden. Und außer der russisch-chinesischen Power of Siberia Pipeline, wo über das letzte Jahr noch ungefähr 10 oder 11 Milliarden Kubikmeter Gas nach China transportiert worden ist, gibt es keine Alternativ-Pipeline. Und wenn neue aufgebaut werden müssten, dann wird das mindestens 10 Jahre dauern, bis neue Verträge und neue Infrastruktur aufgebaut werden. Das heißt, Russland schneidet sich ökonomisch hier ins eigene Fleisch.
Das heißt also doch keine perfekte Welt aus Sicht von Präsident Putin. Nun hat dieser vor einigen Tagen doch ziemlich deutlich gesagt, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen dem westlichen Verhalten, so wie er das nannte, im Ukraine-Krieg und der Art, wie Russland darauf reagiere. Putin sprach von katastrophalen Folgen, die es hätte, sollte der Westen etwa seine Sanktionen ausweiten oder die Waffenlieferungen auch an die Ukraine. Das klang so ein bisschen wie du mir, so ich dir. Deshalb die Frage, hängt es dann doch von der deutschen, der europäischen Politik ab? Stichwort Sanktionen, Stichwort Waffenlieferungen, ob Russland beim Gas die Lieferungen wieder aufnimmt?
Natürlich ist das so. Natürlich hat Russland ein Interesse, dass die Sanktionen aufgehoben werden, und es versucht auch die einzelnen europäischen Staaten entsprechend gegeneinander auszuspielen. Das ist ein altbewährtes Mittel, und Putin hat auch immer eine Politik betrieben, wo er immer wieder auch testet, wie weit kann er entsprechend gehen. Ich erinnere daran, die ersten Nukleardrohungen noch im März oder kurz nach der Invasion, die ausgesprochen worden sind, sind ja auch gemacht worden mit Blick, falls der Westen westliche Sanktionen erhebt, könne sozusagen Russland notfalls auch nuklear darauf reagieren. Da war man völlig erschrocken, weil das erste Mal war, dass solche Nukleardrohungen, die im Prinzip es zuvor im Georgienkrieg und anderswo gab, zwar prinzipiell nicht neu waren, aber sie waren erstmals verbunden mit der Drohung, falls der Westen Sanktionen erhebt. Also wir dürfen uns da auch nicht sozusagen zu sehr erschrecken lassen. Das ist das alte Putin-Spiel, und das Schlimmste wäre, wenn wir hier sozusagen klein beigeben würden. Damit würde sich Putin sozusagen bestätigt fühlen, dass solche Erpressungsstrategien Erfolg haben, und dann würden wir noch viel mehr politische Erpressungsspiele sehen mit noch ganz anderen Forderungen, die von russischer Seite kommen.
Heißt übersetzt, Sanktionen fortsetzen und auch weiter Waffen liefern.
Genau, also ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, als die Verhandlungsposition der Ukraine dadurch zu verstärken, dass wir mehr und moderne Waffen liefern, um das konventionelle Ungleichgewicht auch weiterhin auszugleichen. Und wir sehen, dass die letzten sehr modernen Waffenlieferungen, die erfolgt sind, auch im Artilleriebereich, sich militärisch positiv insoweit auswirken, weil sie den Ukrainern neue militärische Optionen geben und dadurch die militärischen Erfolge Russlands durchaus im Moment noch fragwürdig sind. Wenn das allerdings abbricht, wird die Verhandlungsbereitschaft auf ukrainischer Seite geschwächt, und es wird Putin zu noch mehr militärischen Offensiven entsprechend treiben, weil er auch in den letzten Tagen noch mal klar gemacht hat, dass die eigentlichen strategischen Zielsetzungen dieses Krieges eben nicht beendet sind. Die Entnazifizierung, die völlige Zerschlagung der unabhängigen Ukraine einschließlich ihrer Kultur und Identität ist nach wie vor das oberste strategische Kriegsziel Putins.
Das heißt also, es beeindruckt Herrn Putin nicht, wenn wir jetzt die Sanktionen nachgeben würden oder wenn man gar anfangen würde, hier über Waffenlieferungen nachzudenken.
Nein, ganz bestimmt nicht. Also Putin hat ja gerade die letzten Tage nochmal klargemacht, dass, wie gesagt, die eigentlichen Kriegsziele nach wie vor entsprechend gelten. Und er hat auch klar gemacht, dass Russland selbst von einem längeren Konflikt ausgeht, von einem längeren Krieg ausgeht. Russland aber dann sozusagen die Oberhand behalten würde, weil die vielen dann auch innenpolitischen Widerstände in den europäischen Staaten, und wir sehen ja, wie diese Diskussionen in den letzten Wochen auch an Schärfe zugenommen haben, eine Polarisierung der Debatte zugenommen haben, ob wir die Ukraine weiter unterstützen. Da fühlt sich Putin im Moment sozusagen eher bestätigt in seiner Erwartung, die schon immer da war, dass die europäischen Demokratien schwach sind und man nur diese inneren Widersprüche entsprechend noch fördern müsse und ein längerer Konflikt Demokratien gegenüber einem autoritären System wie in Russland nicht durchhalten.
Sagt Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit und Sicherheitspolitik an der Universität Bonn. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Umbach.
Bitteschön.